Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Schönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen an diesem wirklich schönen Sonntag. Die letzten Tage waren ein bisschen trüb, deswegen vermisst man doch direkt wieder die Sonne und heute haben wir einen richtig schönen Tag. Ich hoffe, ihr merkt die Hitze, auch hier drinnen ein bisschen. Das heißt, heute wieder ein heißer Sonntag, aber wir dürfen uns nachher auch ein bisschen erfrischen. Nicht nur mit gutem Getränk und die Brezeln, die schon warten, sondern auch mit dem Wort Gottes. Ja, wollen wir uns erfrischen lassen und deswegen lasst uns einfach eintauchen. Vielen Dank, Silas und Tori, für diese Hineinleitung einfach auch in den Gottesdienst durch Lobpreis. Und es ist ganz arg wichtig, einfach, dass wir auch Zeiten haben, wo wir einfach Gott groß machen, ihm unsere gesungenen Gebete einfach bringen. Und das ist ein wichtiger Teil von Gottesdienst. Wir sind im Thema Philipperbrief, wie ihr es schon seht. Das ist unsere Serie, wo wir uns den Brief ein bisschen näher angucken wollen. Natürlich können wir nicht jedes kleine Detail des Briefes irgendwie durchgehen, sondern wir haben uns vier Schwerpunkte gesetzt, wo wir gesagt haben, hey, die wollen wir ein bisschen genauer angucken. Und wir versuchen trotz alledem einen Großteil des Briefes einfach abzudecken und da ein bisschen durchzugehen. Also ganz klassisch, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen wirklich auch größere Passagen des Briefes uns angucken, lesen gemeinsam und ein bisschen einsteigen. Bevor wir das aber tun, gucke ich ganz kurz in die Reihe und wenn ich das richtig sehe, dann sind die wenigsten, niemand von Generation Z, oder? Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, bis wie weit geht Generation Z, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen drüber. Ja, die ganz neue Generation müsste, glaube ich, die Z-Generation sein. Und das bedeutet, dass es euch so geht wie mir manchmal, dass man manche Dinge einfach nicht mehr versteht. Ja, ich bin jetzt auch nicht ganz so alt, aber irgendwie alt genug, dass ich zumindest von der ganz, ganz jungen Generation manche Dinge einfach nicht verstehe. Und ich meine jetzt nicht Verhaltensweisen, Verhaltensweisen sowieso. Also manche Dinge klicke ich einfach nicht mehr. Ja, warum macht ihr das, wie ihr das macht? Und ich arbeite jeden Tag mit jungen Leuten, die meisten wissen von euch, ich bin Lehrer. Und trotz alledem, ich stehe manchmal da und denke so, echt jetzt? Was machst du da? Ja, also es ist manchmal, jeder, der irgendwie in der Schule arbeitet und im Kontext, ich sehe hinten, nickt jemand ganz kräftig, es ist manchmal unfassbar und manchmal komme ich nach Hause und ich sage zu meiner Frau, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also es ist manchmal echt verrückt, ich verstehe die Generation manchmal nicht und natürlich nicht nur, wie gesagt, in Verhaltensweisen und Einstellungen, sondern auch in Ausdrucksweisen. Also es gibt mittlerweile Wörter und Dinge, hey, da bin ich einfach irgendwie raus, ich komme da nicht mit. Und das Gute ist, dass es Übersetzer gibt. Ich habe in der Schule dann viele Übersetzer und ich gehe dann zu irgendeinem Schüler hin und sage so, hey, was heißt das? Und er erzählt mir, Herr Buttermann, das müssen Sie doch wissen. Das ist immer der erste Satz. Ja. Ich weiß es halt nicht, deswegen frage ich dich ja. Und dann wird es übersetzt, so Wörter wie flexen. Ich wusste nicht, was flexen ist. Ja. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, weil das war so, die guckt mich wirklich an, hey, das müssen Sie doch wissen, Herr Buttermann. Ja, flexen ist übrigens so angeben, falls es jemand nicht weiß. Und es gibt, wie gesagt, diese Übersetzer, das ist ganz gut, das ist hilfreich. Ich habe aber festgestellt, diese ganze Geschichte ist keine Einbahnstraße. Also nicht nur ich blick's nicht, sondern die jungen Leute blicken es auch nicht manchmal. Ja, es gibt nämlich Wörter, die die gar nicht verstehen. Ja, vielleicht sollten wir wieder mehr die alten Wörter auspacken, um die jungen Leute ein bisschen auf die Probe zu stellen. Also es gibt Wörter oder Redewendungen, da gucken die nur in die Röhre. Ich habe vor kurzem mal gesagt zu einem Schüler, so nach dem Motto, beeil dich mal, habe ich gesagt, hey, lass mal den Kittel wackeln. Ja, ist ein bisschen schwäbisch auch noch dazu. Der dachte so, warte mal, was? Ja? Oder sag mal zu einem Jugendlichen, wenn er irgendwie Mist gebaut hat, hey, du bist schon ein bisschen Meschucke, oder? Ja, ist übrigens nicht nur ein schwäbisches Wort, sondern ich glaube in ganz Deutschland bekannt. Aber wenn du zu dem sagst, hey, ich glaube, du bist Meschucke, also ein bisschen nicht ganz knusper gerade oder nicht ganz normal oder ein bisschen verrückt ist, was du gerade gemacht hast, da gucken die dich an und sagen, hey, wie bitte? Sag mal zu einem Schüler, hey, du Hans Wurst. Ja, die fragen, kann man das essen? Ja? Selbst Wörter wie Homie. Ja, so unsere Generation zwischen 30 und 40, da waren wir Homie. Ja, heute ist alles Bro und Bra und so, Aber wir waren Homies, oder? Ja, Silas, ich weiß nicht, warst du ein Homie? Schon?
Ich war beides.
Ja, okay, du bist der Übergang. Du bist die Brücke. Ja, sehr gut. Okay, sehr gut, ja. Aber ich bin überzeugt, wenn ich meine Siebtklässler fragen würde, hey, weißt du, ist ein Homie, dann wären die so, keine Ahnung, ja. Also es ist schon manchmal ganz, ganz witzig und das sind alles so Wörter, Redewendungen. Es ist nicht so dramatisch, wenn man es nicht unbedingt weiß. Ja, da kann man nachfragen. Es ist meistens eher lustig und wie gesagt, diese Geschichten sind eher so, ja, auch, dass es man halt irgendwie einfach da auch seinen Spaß draus machen kann oder am Ende vom Jahr kommt immer das Jugendwort des Jahres und so weiter. Es gibt aber auch Begriffe und damit verbundene Konzepte, wie ich finde, die wirklich wichtig sind. Und wo es jetzt, es ist egal, ob du Homie oder Bruder sagst oder so, ja, das ist nicht so wichtig. Aber es gibt, glaube ich, Wörter, Konzepte, Haltungen, Einstellungen, die damit verbunden sind, die vergessen geraten und die wirklich wichtig sind, vor allem auch im kirchlichen Kontext. Auch eine junge Generation tut sich zum Beispiel ganz arg schwer, die wissen nicht, was bedeutet das Wort Sünde teilweise. Es kommt gerade wieder ein bisschen mehr, weil die Einflüsse aus dem Orientalischen, aus dem Islamischen ein bisschen kommen. Und da gibt es das Wort Haram, ja, und das benutzen die jungen Leute oftmals. Und dann kommt es wieder so ein bisschen, wenn man es dann neu erklärt. Und dann kommt das Thema auf den Tisch. Aber ich glaube, es waren jetzt viele, viele Jahre, wo auch das Thema, das Wort Sünde, selbst in Kirchen nicht mehr so wirklich richtig erklärt wurde. Man hat sich so ein bisschen drumherum manövriert und dachte so, ja, das versuchen wir so ein bisschen auszusparen. Das klingt nicht so gut. Ja, da müssen wir irgendwie andere Wörter finden. Auch so Wörter wie Buße, wie Gnade, Heiligung, Demut. Und ich persönlich finde es ganz arg wichtig, dass wir auch in den Kirchen, in Gemeinden wieder neu diese Wörter, diese Konzepte, die damit auch verbunden sind, diese Gedanken, weil es tiefe Wahrheiten und elementare Elemente auch vom Evangelium sind, dass wir die wieder neu auspacken müssen. Und dass wir sie nicht aussparen oder so drumherum schiffen, sondern dass wir sie thematisieren, dass wir sie erklären und gleichzeitig aber auch in der Kirche, und das ist ja, glaube ich, unser Anspruch hier bei LifePoint Church, dass wir sagen, hey, wir wollen da auch trotzdem sensibel sein, dass Leute hier sitzen, die diese Wörter eben vielleicht nicht mehr kennen, die das Konzept dahinter nicht verstehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch nicht vorauszusetzen, ja, alle blicken ja alles, die hier jetzt sitzen, sondern dass wir immer davon ausgehen, es sitzen auch Menschen hier, die kennen die Gedanken nicht. Die wissen nicht, was es bedeutet, wenn wir von Demut reden, wenn wir von Buße reden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch diese religiöse Sprache, diese wichtigen Wörter wieder erklären und dem Ganzen wieder Leben einhauchen. Ich bekomme jetzt hoffentlich den Bogen zum Philipperbrief. Ja. In der letzten Woche hat Ned uns hineingenommen in den Brief und hat so ein bisschen die Einleitung gemacht und hat den Start gemacht. Und insgesamt, ich habe den Brief mir auch nochmal durchgelesen und habe ihn eigentlich immer wieder schon gelesen. Und ich finde es irgendwie spannend, weil in dem Brief geht es unter anderem natürlich, es sind viele verschiedene Themen angerissen. Aber ich finde eine Linie, die man auch ganz schön sieht, neben ein paar weiteren, ist, dass es letztlich Paulus ein Stück weit auch darum geht, dass wir Christen den Weg mit Jesus Christus bis zum Ende gehen sollen. Ich habe mir Notizen gemacht, du kannst mal die nächste Folie kurz einblenden. Also mit Jesus bis zum Ende, so das ist so ein bisschen mein roter Faden, den ich auch wieder neu so ein bisschen entdeckt habe in dem Brief. Paulus thematisiert es auch in anderen Briefen immer wieder. Aber er sagt zum Beispiel, ja, dass er mit der ganzen Kraft dem Ziel entgegenlaufen möchte, fokussiert auf das Ziel. Und ich habe mich in meine Notizen, hat Autokorrektur, statt Ende hat es Eden gemacht. Und ich dachte, hey, es passt eigentlich auch ganz gut, ja? Ja, mit Jesus bis zum Eden oder bis zu Eden, bis zum Ende. Und der Brief gibt uns, finde ich, ein paar Anhaltspunkte, so ein paar Schlüssel. Hey, was hilft uns als Nachfolger Jesu, diesen Weg bis zum Ende, bis zu Eden zu gehen? Weil es ist ein teilweise langer Weg manchmal, ein holpriger Weg, ein schwieriger Weg, ein Weg, wo wir konfrontiert werden mit schwierigen Umständen, wo wir durch Dinge durch müssen, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und jeder, der schon ein bisschen vielleicht im Glauben unterwegs ist, weiß es genau, was das bedeutet. Das weiß man auch aus dem ganz natürlichen, alltäglichen Leben. Das Leben ist, wie man so schön sagt, kein Ponyhof. Ja, sondern das Leben ist manchmal wirklich tough. Und manchmal geht man durch Situationen und denkt so, hey krass, Mann, ich komme von einem Ding in das nächste. Ja, ihr habt es mitbekommen, so wir als Familie allein dieses Jahr war crazy. Papa Herzinfarkt, Mama schweren Unfall kurz danach. Ja, und wir denken so, hey, wir kommen gerade von einem Ding ins nächste. Das Leben ist nicht immer einfach. Wir sind wirklich konfrontiert mit schwierigen Situationen, immer wieder. Auch als Christen, auch als Nachfolger Jesu. Aber wir haben Gottes Wort, wo uns ermutigt, dran zu bleiben, bis zum Ende, bis zu Eden durchzuhalten. Und wir haben jemanden an unserer Seite, mit dem wir gemeinsam diesen Weg gehen. Das ist so unglaublich ermutigend. Es gibt so viel Kraft und deswegen wollen wir auch in den Brief einsteigen. Und Ned hat letzte Woche darüber gesprochen, dass gerade wenn wir konfrontiert sind mit schwierigen Umständen, mit Situationen, die uns versuchen, aus der Bahn zu werfen, die versuchen, uns runterzuziehen, es ist wichtig, die richtige Perspektive zu haben. Die richtige Perspektive in all den Krisen, in all den Situationen. Darüber hat er letztes Mal gesprochen. Ihr dürft gerne seine Predigt dazu euch nochmal auf dem Podcast anhören. Es lohnt sich, da nochmal einzutauchen. Und heute wollen wir einen weiteren Schlüssel uns angucken. Und tatsächlich geht es um dieses verstaubte Wort Demut. Demut ist ein Schlüssel auf diesem Weg, den wir mit Jesus Christus gehen. Und ich möchte euch nicht nur das Wort erklären und definieren, das könnt ihr alle selber, wenn ihr Google eingibt oder in ChatGPT heutzutage, ja, dann spuckt ihr euch die besten Definitionen raus. Mir geht es nicht nur darum, dass ihr versteht, was das Wort bedeutet, dass ihr das nächste Mal das erklären könnt, wenn euch jemand fragt, sondern mein Anspruch heute Morgen ist, dass ihr auch ein bisschen das Konzept, die Haltung dahinter versteht. Was steckt da noch mehr drin? Und deswegen lasst uns einsteigen in den Bibeltext heute. Wir gucken uns den Step-by-Step heute an. Wir starten in Kapitel 2 ab Vers 1. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gern die Bibel auf. Wenn nicht, ich habe euch versucht, das auch auf die Folie zu packen. Wobei ich euch wirklich auch ermutigen möchte, ich bin echt ein Fan davon, einfach eine Bibel auch in die Hand zu nehmen wieder. Nicht alles nur digital zu machen, es ist okay, es ist geschickt, aber es lohnt sich auch wirklich wieder eine richtige Bibel in die Hand zu nehmen, wo man drin rummalen kann, wo man anstreichen kann, wo man Notizen machen kann. Und ihr wisst ja, wer die größte Bibel hat, ist am heiligsten. Ja? Ja, jetzt lacht ihr, Gott sei Dank, ihr habt es verstanden, ja, es war natürlich nur ein Spaß, aber ich war ganz kurz, ich muss eine Side-Notiz kurz machen, ich war auf einer so orientalisch-christlich geprägten Freizeit mit lauter, es war Hammer, ich komme in diesen Raum rein und lauter, ich sage es einfach, sehr orientalisch geprägte Männer kommen mir entgegen mit solchen Bärten, ja, und die hatten alle ihre Bibel in der Hand, ja, da war das so ein richtig, eine Kultur, da war das wichtig und dann ging es wirklich darum, die zweite Frage nach meinem Namen war, hey, was hast du eigentlich für eine Bibelübersetzung, ja? Es war mega, die hatten auch richtig große Bibeln, ja, das war irgendwie so, ja, es scheint wichtig zu sein. Also lass uns da auch wieder eine Kultur prägen, lass uns eine Bibel in die Hand nehmen, die auch gern mit in die Gemeinde bringen. Aber ihr dürft gerne auch, wie gesagt, am Bildschirm mitlesen. Lass uns einsteigen. Bevor ich aber lesen möchte, möchte ich ganz kurz noch beten. Herr Jesus, danke für diesen Sonntag, danke, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass du gut bist und danke, dass dir all unser Preis, unsere Ehre gebührt. Danke für dein Wort, dass wir eintauchen dürfen in das, was deine Gedanken sind. Danke, dass du uns durchbegleitest, durchträgst manchmal auch phasenweise durch dieses Leben, wo so viele schöne und segensreiche Facetten hat, aber auch so viel, wo wir merken, hey, da strugglen wir, da hadern wir damit, da tun wir uns schwer, da gehen wir durch Täler. Aber Herr, du lässt uns nicht los, du bist da und du möchtest uns helfen, bis zum Ende, bis zu Eden, einen guten Weg zu gehen. Und danke, dass wir lernen dürfen. Öffne du heute auch unsere Herzen, hilf uns neu zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Philipper Kapitel 2, Vers 1. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen Jesus, im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Ja, hier kommt schon wieder der Gedanke, auch auf das Ziel fokussiert zu sein. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das heißt, in den ersten Versen hier von diesem Kapitel, von diesem neuen Gedanke, den Paulus hier aufmacht, erklärt Paulus eigentlich direkt, warum es wichtig ist, demütig zu sein. Er sagt hier, Demut bedeutet jetzt in dem Sinne, ja, wir hören noch ein paar mehr Aspekte heute, aber demütig heißt, ja, dass ich von den anderen nicht irgendwie gering denke, dass ich von meinen Brüdern und Schwestern, das ist auf die Gemeinde auch bezogen, weil ich glaube immer, dass vieles, was die Bibel uns auch lehrt, dass es im Gemeindekontext auch erstmal praktiziert werden kann, sollte, vielleicht auch geübt werden kann, ja, und dass wir diese Lebensweisen, diese Haltung aber dann natürlich auch nach draußen transportieren. Das heißt, hier sagt er erstmal, hey, schaut, dass ihr demütig euren Geschwistern in der Gemeinde gegenüber entgegentretet, von denen sogar höher zu denken als von euch selbst. Also nicht irgendwie einen immer so drüber zu stellen, ja, ich bin ein bisschen besser, ich bin ein bisschen heiliger, ich bin ein bisschen länger dabei, ja, sondern um das geht es gar nicht, sagt Paulus hier. Sondern er sagt, hey, eure Kultur sollte hier sein, und das ist Demut, eine demütige Kultur, dass man auf das Wohl des anderen bedacht ist. Und ich finde es total spannend, sich diesen Gedanken mal vorzustellen, mal praktisch zu machen. Wie oft denken wir darüber nach, hey, was könnte jetzt dem Silas Gutes tun? Oder was würde ihm jetzt gut tun? Was braucht er? Wie sieht es gerade bei Daniel aus? Ja, kann ich ihm irgendwie weiterhelfen? Kann ich ihn irgendwie segnen? Ich finde es total spannend, wenn man das mal so praktisch werden lässt und man sagt, hey, was bedeutet denn dieses, dass ich auf das Wohl des anderen bedacht bin, nicht nur auf das eigene Wohl, nicht nur auf den eigenen Vorteil? Also einfach mal seinen Blick wegzuwenden von sich zu anderen. Und wie gesagt, ich finde es eine gute Möglichkeit, es auch im Rahmen der Gemeinde einfach mal auszuprobieren, zu überlegen, wie das auch immer dann praktisch aussehen kann. Das heißt, Paulus steigt hier eigentlich direkt ein und er sagt, warum ist es wichtig, demütig zu sein? Also er gibt zugleich so ein bisschen so ein Warum, einen Grund. Also nicht nur, hey, macht mal, sondern eigentlich auch warum, weil er sagt, hey, die Einheit der Gemeinde und allgemein die Beziehungen, die werden dadurch eigentlich geschützt. Demut ist sozusagen ein bisschen dieses Präventive. Wenn wir demütig sind, dann ist es präventiv gegen Rechthaberei, gegen Überheblichkeit, gegen Egoismus. Also es wirkt eigentlich da dagegen, weil diese drei Dinge, die er hier anführt, oder die drei Gedanken, sind alles Dinge, die eher Früchte des Fleisches sind, ja, jetzt sind wir wieder in dieser sehr religiösen Sprache, Früchte des alten Menschen. Ja, wir haben vor 3 Wochen oder 4 Wochen habe ich beim Thema Heiligen Geist darüber gesprochen, was es bedeutet, ein neuer Mensch zu sein in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, was Neues ist entstanden. Das bedeutet auch, der Geist Gottes, der in uns lebt, der bringt gute Früchte hervor. Und wir haben auch gesagt, hey, das ist trotzdem immer wieder noch so eine Spannung, so ein Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen. Und diese Eigenschaften wie Rechthaberei, wie Egoismus, die gehören eher noch zu diesem alten Menschen. Da sind wir dabei, das wollen wir eigentlich mehr und mehr ablegen. Und wir wollen immer mehr Gottes Gedanken, Gottes Kultur, Gottes Haltung in unserem Leben aufnehmen. Und er sagt eben, genau deswegen ist eine demütige Haltung wichtig, damit wir einfach gute Früchte hervorbringen, die Gott in uns wirken möchte. In Vers 5 gehen wir weiter und das heißt es dort, dann heißt es, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ja, das ist so, wie wenn du was jetzt dreifach, vierfach dick unterstreichst mit Textmarker noch, wo er sagt, okay, das waren jetzt gerade meine Gedanken, jetzt mache ich das Ganze nochmal so ein bisschen, damit ihr wirklich wisst, wie wichtig das ist. Demut ist nicht nur irgendwie, um die Einheit zu bewahren, um immer mehr in diese Kultur Gottes einzutauchen, sondern es ist auch die Haltung, die Jesus uns gelehrt hat, uns vorgelebt hat. Und wenn man an Jesus denken, dann hat er Demut in allen Bereichen gelebt und er war dieses ultimative Vorbild. Ja, an das, wo wir uns orientieren und merken, boah, da komme ich so oft an meine Grenzen, weil ich überhaupt nicht so bin wie Jesus. Und nicht nur beim Thema Demut, auch in anderen Bereichen. Und trotzdem ist es wichtig, diese Orientierung zu haben, zu sagen, Herr Jesus, ich möchte immer mehr so werden wie du. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der wird bis zum Ende oder bis Eden dauern. Und trotz alledem ist es wichtig, sich daran auszurichten und zu merken, hey, da habe ich eine gute Orientierung. Als Jesus-Nachfolger wollen wir ihm ähnlich werden und es geht tatsächlich nur, wenn wir auch lernen, demütig zu sein. Was Jesus so demütig machte, also er sagt nicht nur, Jesus war demütig, sondern er gibt auch eine klare Ausführung dazu. Und ab Vers 6 heißt es dann, er, also Jesus, der Gott in allem gleich war, Ja, da wären wir wieder beim Thema, Jesus ist Gott. Ja, auf einer Stufe hatten wir auch in dem Thema Dreieinigkeit. Der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutsamer ist als jeder andere Name. Heute haben wir von dem Namen Jeshua gesungen auch. Ja, das passt wirklich gut. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich finde, das ist auch ein wirklich starker Text. Das ist so ein Text, wo man immer wieder neu eintauchen kann. Und da könnte man jetzt ganz, ganz viel rausholen. Wir wollen den Fokus ein bisschen darauf legen, was macht Jesus eigentlich so demütig? Was bedeutet, wenn Paulus sagt, hey, sei demütig wie Jesus oder nehmt Jesus als Vorbild, als Beispiel, was bedeutet das? Und hier haben wir vorher gelesen, ich habe es ein bisschen auch markiert für euch. Jesus hat seine Stellung, seine Macht, seine Privilegien nicht irgendwie zum eigenen Vorteil ausgenutzt. Du kannst eine Folie weitergehen, Libby. Und wenn man dann sich wieder so vor Augen führt, was für eine Macht und für eine Stellung er eigentlich hatte, ist es schon krass. Ja, was auch Jesus, wenn man sich mal kurz so vor Augen führt, was Jesus alles erlebt hat, durchgemacht hat, welche Demütigung, welchen Schmerz, was er alles durchlebt hat. Und sich zu überlegt, hey, er hat bewusst diesen Weg auf sich genommen. Er hat bewusst darauf verzichtet zu sagen, hey, ich kann das jetzt und hier sofort beenden. Er wurde sogar noch verspottet, so nach dem Motto, hey, nutz doch deine Macht. Ja, du musst doch gar nicht hier am Kreuz hängen. Aber Jesus war demütig genug, um zu sagen, hey, ich gehe diesen Weg. Ich verzichte auf meine Macht. Ich verzichte auf meine göttliche Stellung in diesem Moment sogar. Ich bin voll und ganz auch Mensch und ich nutze das nicht aus, obwohl ich es könnte. Jesus war Diener. Das ist der zweite Punkt, was auch hier erwähnt wird. Ja, er hat sich auf eine Stufe gestellt von dem Höchsten aller Höchsten auf die Stufe zu uns Menschen, zu einem Diener. Ein eindrückliches Beispiel ist dafür, vielleicht erinnern wir uns daran, wie Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, seinen Freunden die Füße gewaschen hat. Ein Symbol, ein Beispiel dafür, was eigentlich bedeutet, hey, ich diene dir. Und eigentlich müssten sie ihm die Füße waschen, sozusagen von der Stellung her. Aber Jesus sagt, hey, nein, das ist meine Art, um euch zu zeigen, was es bedeutet, Diener zu sein, demütig zu sein. Und in Markus 10, Vers 45 sagt Jesus auch, dass er nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Hat er da schon im Endeffekt vorausgesagt. Der dritte Punkt, was wir bei Jesus sehen, ist, dass er nicht zu seinem eigenen Ruhm, zu seiner eigenen Ehre, sondern zu Gottes Ehre, zu Gottes Ruhm, zum Ruhm des Vaters alles getan hat. Und der vierte Punkt ist, dass er nicht an seinem Leben letztlich geklammert hat, sondern sein Leben in Gottes Hand gegeben hat, ganz bewusst, und gesagt hat, hey, ich vertraue dir und ich gehe diesen Weg und ich weiß, dass du einen guten Weg hast. Und Paulus greift es eigentlich auch auf. Wir haben das letzte Woche gehört, ja, im ersten Kapitel vom Philipperbrief, Vers 21, dort sagt er, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja, auch der Gedanke kommt auch bei Paulus immer wieder zum Vorschein. Und wenn ich so diesen Absatz lese, dann begeistert mich das immer wieder neu, macht mich aber irgendwie sprachlos, weil mir wieder so bewusst wird, was für einen liebevollen, was für einen krassen Gott wir eigentlich haben. So komplett anders wie unser menschliches Denken manchmal. Das sprengt meine Vorstellung. Das sprengt nicht nur meine, sondern das sprengt schon seit die letzten 2000 Jahre die Vorstellung von vielen Nachfolgern, Was für einen mächtigen Gott. Und Paulus zeigt, wie gesagt, auch nochmal ganz klar, dass Jesus zwar Mensch wurde wie wir, aber er einfach viel, viel mehr war als ein Mensch. Er trägt den Ehrentitel, haben wir gelesen, wo er später auch sagt, der Ehrentitel, dass Jesus Herr genannt wird. Jesus ist Gott, denn die ganze Fülle Gottes lebt in ihm, wie man es auch im Kolosserbrief ist, schön ausgeführt. Vers 12. Was folgt daraus, liebe Freunde? Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns jetzt ausstellen können. Was folgt daraus? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben in voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist es ja in euch, ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Finde ich immer ganz nett, die Gedanken von Paulus hier irgendwie so, hey, bemüht euch, ein Leben zu führen, das Gott ehrt und wo eure Rettung, die ihr ja schon habt, ja, das sind wir wieder bei dem Thema, wo wir vor ein paar Wochen hatten, ja, was es bedeutet, neuer Mensch zu sein, schon erneuert, aber jetzt soll diese Erneuerung auch in eurem Leben zum Vorschein kommen. Das, was geistlich schon passiert ist, soll sich jetzt auch in eurem Denken, eurem Handeln, eurem Fühlen zeigen. Und nicht nur, wenn ich da bin übrigens, ja, wie so ein Erzieher, wie so bei den Eltern, wie bei Schulklasse, ja, ist immer das Gleiche. Ich sage immer zu meiner Klasse, ich gehe 2 Minuten aus dem Zimmer, ich bin in 2 Minuten wieder da, es bricht kein Chaos aus, niemand rennt durch die Gegend, sondern ich bin nur 2 Minuten weg. Benehmt euch bitte ganz normal, was auch immer das dann bedeutet, ja, so als ob ich da wäre. Ja, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich gehe raus, 2 Minuten, komplettes Chaos. Nicht immer, Gott sei Dank, ja, ist auch ein bisschen Erziehung. Ich glaube, so nach einem Schuljahr habe ich es dann fast geschafft, ja. Aber es ist interessant, ja, wir Menschen sind ein bisschen so. Ja, wenn jemand da ist, dann reißt man sich zusammen, genau, ja. Dann ist so, okay, ich will ja irgendwie hier einen guten Eindruck abliefern und dann bin ich irgendwie motivierter. Wenn aber niemand da ist, ja, dann kann man es auch ein bisschen schleifen lassen. Ja, ich merke das ja auch. Wenn ich weiß, es ist kein Blitzer da, dann dehne ich. Die Freiheit von unseren schönen Autobahnen natürlich schon auch aus, ja. Aber eigentlich ist voll blöd, ja. So, wenn man immer so ein bisschen so, man tänzelt so an der Grenze rum. Und das ist auch in unserem christlichen Leben so, ja. Manchmal sind wir so, wir gucken nur, wie weit kann man denn so gehen, ja. Statt einfach zu sagen, hey, komm, ich will, egal ob jemand guckt, egal ob es jemand sieht, ich will es gut machen für den Herrn. Und wir müssen ja auch wissen, Gott sieht es sowieso. Ja, also wir können eigentlich eh nichts verbergen. Aber es ist nett, wie Paulus irgendwie da auch mit der Gemeinde kommuniziert. So, wie gesagt, Paulus sagt hier, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirken soll. Ja, das habe ich schon gesagt, wir sind gerettet und das, was passiert ist, soll eben da auch zum Vorschein kommen. Unsere Rettung und die Gnade, die wir erfahren haben, sollte sich in unserem Leben auswirken. Und eine Sache, die dabei einfach, wo man sagen, hey, da wird es auch sichtbar, ist eben, wenn wir ein demütiges Leben führen. Und warum wieder? Weil Jesus auch demütig war und weil wir Gott dadurch ehren. Wir lesen aber auch, und das finde ich ganz wichtig und stark, weil dieses Thema Demut und vor allem mit Jesus als Vorbild kann uns auch ganz schön überfordern, weil wir sagen, boah, krass, wie soll ich da hinkommen? Paulus sagt hier auch, dass eben wir das nicht aus eigener Kraft allein schaffen müssen, sondern dass Gott uns dabei durch seinen Geist auch helfen wird. Vers 14. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voller Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Demut hilft uns, ein heiliges Leben zu führen, und uns von Dingen zu trennen, die nicht Gottes Wille entsprechen. Wir brauchen dafür Demut, um Dinge abzulegen, zu bekennen, zu sagen, hey, ich bin hier schwach, ich krieg's nicht auf die Reihe, ich bin hier gefangen, gefesselt, auch in manchen Dingen. Wir brauchen Demut, um das allein aussprechen zu können, bekennen zu können. Aber es ist ein Schlüssel eben, um voranzukommen, um ein Leben zu führen, das Gott ehrt, um frei zu werden letztlich auch. Und das Schöne ist, Demut macht uns nicht nur Jesus ähnlicher, sondern es ehrt Gott, wenn wir demütig leben. Und das finde ich richtig wichtig und auch wieder ein schöner Gedanke eigentlich, dass es dazu sogar führt, dass wir wie Sterne leuchten, heißt es hier. Ja, dass wir ein Licht sind in dieser dunklen Welt, ein Licht sind an unserem Arbeitsplatz, ein Licht sind an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Und umso dunkler manchmal auch unser Umfeld und all das drumherum wird, und manchmal spürt man das ja richtig, umso mehr dürfen wir wissen, hey, wenn wir ein Leben führen, das Gott ehrt, in Demut, in Liebe, in Gnade, in Barmherzigkeit, dann werden wir leuchten, wird es eine Auswirkung haben. Weil Menschen werden dadurch auf Gottes Licht, auf seine Liebe und Gnade hingewiesen, durch uns, durch das Leben, das wir führen. Ein demütiges Leben entspricht weder dem Mainstream, noch passt es zu unserem aktuellen Zeitgeist. Weil Demut ist eine Haltung, die der Haltung der Welt eigentlich heutzutage so entgegengesetzt ist. Demut ist nicht unbedingt der Wert, den wir in der Welt zu finden, also wo wir dort finden. Wenn wir ein Leben im Vorbild Jesu führen, dann werden wir für Menschen, die in der Dunkelheit leben, ein Licht sein. Das finde ich ein ganz, ganz starker Gedanke. Und das motiviert mich auch immer wieder neu, dass ich weiß, hey, ich ehre nicht nur Gott damit, sondern ich kann Licht sein, damit andere Menschen auch diese Freiheit erleben, die ich erlebt habe. Und wie gesagt, allein das muss uns eigentlich doch schon motivieren, freuen und helfen auch, dass wir da dranbleiben. Ich möchte zum Abschluss kommen und wir haben heute, wie gesagt, einen größeren Text durchgeguckt. Schaut euch den gerne auch in Ruhe nochmal an. Lest das ganze Kapitel, den ganzen Brief, der ist nicht so lang. Es sind, glaube ich, nur 4 Kapitel insgesamt. Also echt überschaubar. Und wir wollen ganz kurz nochmal das ein bisschen bündeln und einfach nochmal zusammenfassen, was bedeutet Demut im Sinne von dem, was wir heute gelesen haben. Und Demut ist eine Haltung der Hingabe, der Opferbereitschaft und des Dienens, haben wir heute gehört. Demut bedeutet also halt auch, dass ich was aufgebe. Und das mache ich automatisch, wenn ich sage, hey Jesus, ich möchte dir nachfolgen, sage ich im ersten Schritt eigentlich, hey Jesus, ich gebe dir erstmal alles hin. Jetzt mach du was Gutes damit. Demut bedeutet aber auch, seinen Vorteil, seine Macht und seine Stellung nicht auszunutzen. Demut oder eine demütige Haltung macht Menschen auf Gott aufmerksam und ehrt Gott. Und wer demütig ist, weiß um seine Abhängigkeit von Gottes Gnade und lebt aus diesem Vertrauen heraus. In meiner Recherche kam auch eine Verbindung zwischen arm sein und demütig sein, aber arm sein im Sinne von reich in Gott sein. Und ich glaube, das ist auch manchmal das, was wir begreifen dürfen ganz neu. Hey, ich bin abhängig von Gottes Gnade, von seiner Kraft. Ich bin eigentlich arm, wenn ich so will. Alles, was ich habe, ist Gottes Geschenk an mich, sein Segen an mich. Und ich bin reich durch das, was er mir gibt und durch das, was er ist. Demütig sein heißt nicht, dass ich in den letzten Leinen nur rumlaufen darf, auch ganz wichtig zu verstehen. Sondern es ist vielmehr eine innere Haltung und woran hänge ich mein Herz auch zum Beispiel? Bin ich bereit, Dinge aufzugeben? Bin ich bereit zu dienen? Bin ich bereit auch zu sagen, hey, ich poche nicht auf meinen Vorteil? Und jetzt noch einen praktischeren Schritt hinzu, wie werde ich demütig? Vielleicht gibt es da ein paar Aspekte, wo ihr sagt, hey, das kann ich heute mitnehmen. Zum einen auf Jesus als das Vorbild in Sachen Demut zu schauen. Das andere ist, anderen zu dienen. Das ist immer das Beste, zu sagen, hey, ich möchte eine demütige Haltung haben oder auch bewahren, bedeutet auch, ich möchte Diener bleiben. Und das ist auch in der Gemeindekontext ganz arg wichtig, dass man sagt, hey, ich bin nicht zu schade für manche Aufgaben. Ja, und oder auch in anderen Bereichen, ja, auch im Betrieb. Wenn ich sage, hey, ich habe zwar eine höhere Stellung im Betrieb, aber ich bin mir nicht zu schade, auch einem anderen Mitarbeiter zu dienen, zu unterstützen, Dinge zu tun, die ich vielleicht nicht tun müsste. Es gibt so Dinge, wo man sagt, hey, das ist so mein persönliches Training, um demütig zu bleiben. Da kann jeder für sich auch ein bisschen was finden. Das dritte ist, sich immer wieder um seine Abhängigkeit und Schwäche bewusst werden, aber auch eben, wie gesagt, diese Abhängigkeit zu Gott. Das bedeutet nicht sich schlecht oder minderwertig machen, ganz, ganz wichtig. Ja? Das ist ein, was ganz anderes. Sondern zu sagen, hey, ich habe meine Schwäche, ich habe meine Punkte, aber ich weiß auch, dass ich in Gott aufgehoben bin, dass ich in Gott reich bin und abhängig aber auch von ihm und von seiner Kraft bin. Und das Letzte ist, was, glaube ich, auch wirklich ganz wichtig ist, zu sagen, hey, ich möchte mich in Dankbarkeit und Bescheidenheit auch üben. Was ist wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich? Und dazu ein Gedanke noch, ich habe ein ganz gutes Buch gelesen, wo es viel um das Thema Sabbat auch ging. Und da ging es darum, dass der Sabbat nicht nur ein Tag ist, wo man sagt, hey, ich möchte mich ausruhen, sondern der Sabbat eigentlich auch der Tag ist, wo man sich bewusst macht, dass man genug hat, dass man versorgt ist, dass man gesegnet ist und dass Gott eigentlich das schenkt, was wir fürs Leben brauchen. Und deswegen ganz arg wichtig, auch wenn wir ein demütiges Leben haben wollen, dann müssen wir neu lernen, dankbar zu sein, das auch zu üben, aber auch in die Bescheidenheit und einfach sich bewusst zu machen, von wem kommt all der Segen und wer hat mein Leben letztlich in der Hand. Und wir springen nochmal zu dem Anfang zurück, wo ich gesagt habe, der Philipperbrief ist für mich so ein bisschen der rote Faden, dass wir sagen, hey, wir wollen mit Jesus bis zum Ende, bis zu Eden kommen. Wir wollen mit ganzer Kraft, so wie es Paulus sagt, diesem Ziel entgegenlaufen. Und ich möchte ergänzen mit dem Gedanke auch von heute, von Philipper 2, Vers 13, dass wir dabei nicht vergessen, denn Gott ist, ja, wie es in der alten Übersetzung heißt, der in euch beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wir müssen es nicht aus unserer Kraft machen, sondern wir dürfen Gott bitten, hilf mir, ein Leben zu führen, das demütig ist, das dich ehrt, das ein Licht ist für andere und wo dir einfach gefällt. Lass uns noch beten zum Abschluss. Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du in allen Dingen uns ein gutes Vorbild bist. Nicht nur ein gutes, sondern das beste Vorbild. Danke, dass du uns eine Orientierung gibst, an wo wir uns ausrichten dürfen. Und danke, dass du für uns ein Leben bereitet hast, das gelingen soll. Das bedeutet nicht, dass wir immer, dass alles happy schnecky ist und wir irgendwie so durchflutschen, aber es bedeutet, dass wir am Ende im Ziel ankommen. Dass wir trotz alledem, auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wissen, dass dein Friede, deine Freude, deine Erfüllung da sind. Danke, dass du mit uns gehst, dass du mit uns durch die Höhen und die Tiefen gehst. Und danke, dass du uns aber auch Dinge an die Hand geben möchtest, wo wir zum einen Veränderung brauchen, aber auch merken, hey, wenn wir da dazulernen, wenn wir da wachsen in dem und dem Punkt, dann kriegen wir es besser auf die Reihe. Dann schaffen wir es, mit deiner Kraft voranzukommen. Dann merken wir, hey, wir können nächste Schritte tun. Wir bleiben nicht stehen, wir bleiben nicht am Boden liegen, sondern wir dürfen vorangehen. Und Herr, ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns ganz neu zeigst, was Demut bedeutet, was es für uns praktisch bedeutet. Und dass wir merken, wenn wir ein demütiges, dienendes Leben haben, in Dankbarkeit und Bescheidenheit und trotz alledem deinen Segen wahrnehmen und dankbar sind, uns daran freuen und es auch annehmen dürfen, dass wir merken, wie neue Freiheit reinkommt, wie es uns bewahrt vor falschen Haltungen und wie wir dir dadurch ähnlicher werden, dir nah sind. Jesus, wir danken dir und ich bete, dass du wirklich dieses Wort auch heute in unsere Herzen mit reinnimmst, dass es nicht verschütt geht direkt, sondern dass wir wirklich daran weiterarbeiten und dass es in uns wirkt. Wir preisen dich und ehren dich und lieben dich. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.